Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
So, moin, ich sag, wie das ist. Ich weiß ja nicht, über was ich reden soll. Ich hab heute, kennst du ja so einen nöligen Tag, man steht auf, alles ist gut, du hast hier genug Zeit irgendwie, du weißt ganz genau, du kannst Kaffee trinken, nur könntest eigentlich sogar, du könntest baden gehen, bevor du abgeholt wirst, nur, aber trotzdem denkst du bei allem so, ich hab keinen Bock. Ist halt auch mal so. Denn ist das eben jetzt so. Ich hab, war auch eine traurige Geschichte heute hier, die Fanpost. Ich hab die Fanpost aufgemacht, wo jetzt, das ist ja erste Lacher, die erste Karte stand drin, fröhliche Ostern für dich und deine Familie. Dauert anscheinend. Das ist so ein Berlin-Ding, glaube ich, weil außerhalb Berlins weiß man ja nicht, das wird ja hier noch mit Pferden. Wir haben ja Pferdekutschen noch, wo die Post über die Berge kommen denn Ritter, Postritter und oder Brieftom, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wie gesagt, macht hinne für Weihnachtsgrüße. Wenn er das jetzt losschickt, dann kriegt das vielleicht noch Silvester. Dann habe ich auch völlig erschreckend aus der Folge, ihr habt es vielleicht gehört, mit Pierre M. Krause haben wir über Quiesel geredet. Was man so ein Stofftier, was einem beim Sprechen oder beim Lernen helfen soll, haben wir damals gekriegt. Und jetzt habe ich hier so einen mutierten Quiesel gekriegt, wo völlig überernährte Ding. Bei uns war das so ein Waschlappen, wie so ein, weißt du, so ein Handschuhwaschlappen. Also ganz, ganz dünn, ganz, ganz ärmlich, so wie als wenn, sagen wir mal, 1804 jemand sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir erfinden jetzt mal ein Stofftier. Also so, und das ist jetzt so, ja, so aufgepimpt. Gefällt mir gar nicht. Trotzdem danke natürlich. Schickt ruhig weiter Sachen, die ich nicht verstehe. Fanbriefe habe ich jetzt, wie gesagt, wirklich, die sind mega lang. Da sind teilweise Briefe mit dabei. Ich kann euch das hier mal zum Hören einfach hier 1, 2 Seiten, aber auf beiden Seiten beschrieben, also 4 Seiten. Und ich bin ehrlich, ich mache die Briefe auf, ganz vorsichtig, weil ich denke, innen drin ist ein 10er oder so, oder ein 5er. Wie damals bei Oma. Dann bin ich ein bisschen enttäuscht so, dann denke ich, naja, komm Leute, das geht ja jetzt hier nicht ums Geld. Das geht ja jetzt, also bitte schickt mir kein Geld. Aber ja, kennt es vielleicht von früher, dass man war ein bisschen beleidigt, wenn man so eine Tafel Jogurette bekommen hat, wo dann hinten nicht der 5-Mark-Stein raufgeklebt war mit Tesafilm. Aber egal. Wir machen das ja hier nicht des Geldes wegen, sondern aus Liebe. Aus Liebe für euch, von mir. Euer Florian Silbereisen. Und jetzt geht's los mit dem Schlagerfest der Heavy-Metal-Musik. So, wir fangen gleich an. Ich bin ein bisschen, ich weiß auch nicht, schlecht geschlafen oder irgendwas, hast du auch mal. Könnte man jetzt überspielen mit, weiß ich nicht, primitiven Pimmelwitzen oder so, habe ich ja keinen Bock drauf. Dann ist es halt so. Bin ja trotzdem, also aus dem Herzen heraus scheint ja die Sonne bei mir. Man sieht es halt und hört es halt nicht. So, los geht's. Was sollen wir uns hier weiter rumquälen? Lassen wir den Gast oder die Gästin erzählen.
Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix.
Ich habe immer das Gefühl, dass ja mich die Gästin, der Gast erst auch dann erst sieht, wenn ich die Maske abmache. Aber das stimmt ja gar nicht. Oh, zwei Leute.
Zwei Hallöchen, Leute.
Hi. Max Herre und Frau Danelaney.
Joy.
Joy, ne?
Ja.
Ach, geil.
Na?
Wie geht's? So ein Dreierding. Ja, gut geht's mir.
Ja, gerade hast du noch gesagt, du fühlst dich nölig heute.
Da kennst du das nicht? Na dass doch, du so manchmal so Tage hast, wo du denkst, ey, jetzt bin ich aber froh, dass ich keine Morningshow habe.
Ja, verstehe ich total. Und ich habe gehofft, weißt du, ich hatte mir eine Folge, also ein paar Folgen angehört.
Alle muss man hören.
Na, alle nicht, aber einige.
Doch, man muss alle
und
hören.
Und da war eine mit Aminata. Mm. Aminata, und da hattest du so ein Good Hair Day Feeling. Ich glaube, das war die. Da warst du so guter Dinge.
Ja.
Und als du jetzt gerade meintest, ich bin so nölig, dachte ich so, ach nee.
Naja, aber ich weiß ja nicht, wer kommt. Also von daher könnt ihr nicht der Grund sein. Ja, stell mal vor, stimmt. Ich wüsste, wer kommt und wer denn nölig.
Ja,
das wäre
ja,
schlecht.
Wär natürlich.
Dann könnte ich sagen, naja, weil ich ja weiß, wer kommt.
Dann wären wir ja bei Shea Krömer.
Sind wir Gott sei Dank nicht. Aminata Belli, Gruß mal an der Stelle. Ich habe diesen Affenbaum, der ist, ich habe jetzt nochmal 4 Kerne gesät. Das ist ja, das geht ja ab wie Hulle.
Hast
ich habe jetzt 4, 5 kleine Bäumchen.
Wir haben überhaupt keine Ahnung. Ne?
Kennt ihr also, die nicht, die Affenbäume?
Ja, ich kenne den Baum, aber wir können pflanzen, was wir wollen und es geht nach 2 Tagen ein.
Ja.
Das ist nach 150 Jahren wirft er erst Früchte ab, glaube ich. Also das ist so eine Mehrgenerationsgeschichte.
Aber es läuft ja bei dir. Also wenn ja, die jetzt sprießen, die Dinger.
Wollt ihr einen kaufen?
Ich glaube irgendwie...
4.000 Euro, haben, weil nee, der ja...
Du!
Der ist ja kostbar.
Wir haben immer überlegt zwischendrin, ob wir mal eine Pflanze uns hinstellen, aber ich traue mich nicht.
Ihr habt noch nie in eurem Leben eine Pflanze irgendwo hingestellt?
Also nicht in unserer gemeinsamen Beziehung.
Bei uns gibt es Schnittblumen, weißt du?
Ja, das ist schon mal ein Anfang.
Ja, das aber immer. Also es gibt fast immer frische Blumen.
Aber so ein Kaktus oder mal irgendwas?
Na, bei unserem Sohn steht was ganz Trauriges und der ist ja nicht mehr da, der ist ausgezogen und ab und zu laufe ich dran vorbei und denke so, okay, ich glaube, die braucht was, die Pflanze.
Ich weiß nicht mal, wie das heißt.
Aber es ist sehr, sehr resilient.
Die haben wir mal mitgenommen. Pass auf, die Geschichte, die stand mal in einem Büro von uns und das hat jemand besetzt, der sehr Wert gelegt hat auf die Pflanze. Dem Sohn geht's gut.
Nee, der ist gut gewässert.
Und wir haben die dann mitgenommen, weil wir dachten, die können wir ja nicht einfach entsorgen und haben die dann bei unserem Sohn geparkt und er musste damit Vorlieb nehmen. Und er hat sie auch gepflegt, die war okay, aber seitdem er weg ist, da sind noch ein paar Blätter dran. Die halten sich irgendwie, aber also
ist euch, auch das schattigste Zimmer.
Bei euch will ich keine Pflanze sein. Das hört sich ja total herzlos an.
Musste zum Glück nicht.
Aber Menschen mögt ihr.
Menschen finden wir toll.
Ja, können wir auch, glaube ich, besser. Habt ihr soziale Kontakte auch? Sprecht ihr mit mir? Ladet ihr auch mal ein?
Ja, doch. Also ich meine, ich muss ehrlich gestehen, so seit Corona nicht mehr ganz so viel. Das ist wirklich so, das ist eingebrochen so ein bisschen. Bis dahin haben wir eigentlich immer große, große Einladungen ausgesprochen. Ja. Und das war sehr voll. Sehr viele Leute waren immer bei uns. Unterschiedlichste Leute.
Na, vor allem, Joy hat ja 5 Geschwister und die waren fast alle in Berlin auch. Das heißt, es war immer volle Hütte.
Aber warum seit Corona? Ist doch vorbei jetzt.
Es ist ja ewig vorbei. Aber ich glaube, es hat sich einfach so die Struktur in meinem Kopf umgebaut anscheinend. Ja. Und ich glaube auch, weil die Kinder letztlich ausgezogen sind, das hat auch nochmal, finde ich, was verändert.
Oh Gott,
und
ihr macht mir gerade voll Angst. Ja.
Aber also, es ist
Kinder,
gut.
Wenn die Kinder ausziehen, dann bin ich dann alleine.
Gehen die Pflanzen ein und du bist alleine.
Keiner besucht mich mehr.
Nee, ich glaube einfach, man konzentriert sich auf andere neue Dinge. Und ich finde es auch gar nicht so schmerzlich. Also ich werde ganz oft gefragt, ob das nicht total traurig ist, jetzt Lonely Nester zu sein und so. Und ich finde eigentlich nicht, weil man wächst ja mit seinen Kindern. Und die Kinder wachsen.
Wir hören uns an wie 3 80-Jährige. Ja, ich habe auch schon Hospiz rausgesucht.
Genau.
Da gucken wir schon mal ein WG-Zimmer an.
Nein, aber man schneidet sich ja nicht ab von den Kindern einfach so plötzlich, sondern sie entwachsen einem, weißt du? Und man selbst entwächst dieser Rolle ja auch, irgendwie jeden Tag zu gucken, ob das alles läuft.
Und nervt ihr euren Sohn, dass ihr den immer anruft und sagt, melde dich mal, komm mal bitte vorbei, bind dir einen Schal um, ist kalt draußen? Und sagt ihr dann, lass mich in Ruhe?
Also ich muss bei beiden eigentlich. Ich muss, glaube ich, 14 Mal anrufen für einen Rückruf alle 4 Wochen so. Ich muss die wirklich stalken, dass da überhaupt was kommt. Und Joy redet, glaube ich, da haben sie mehr Angst, wenn das Telefon geht.
Das
da
geht
sie mal ran. Ja.
Ja, hallo?
Ja, Mama, alles okay?
Kommen die noch zum Waschen zu euch? Oder?
Nee, der eine ist tatsächlich gar nicht hier in Berlin. Der Jüngere. Und das ist, was Joy auch meinte. Es ist wirklich für uns ein komplett neuer Lebensabschnitt. Wir sind ja relativ jung Eltern geworden.
Ja.
Und jetzt ist einfach wirklich alles, alles freier Fall
freier
bei uns.
Fall.
Absolut.
Und nehmt da wieder Drogen jetzt? Oder?
Ja, die ganze Zeit. Du,
geht da wieder ein Flux bis morgens um 7?
Ich bin
oder?
So auf Nasenspray gerade. aber wir, zum Beispiel Reisen war so ein Ding. Oder, also lass mal die Katze aus dem Sack. Wir haben ja nie zusammen Platten machen können und dann live spielen können. So, weil wir immer, einer war zu Hause, der andere war auf Tour. Scheiße, ne? Wir haben zwar dann im Studio zusammengearbeitet, aber das konnten wir nie. Und jetzt, als die raus waren, haben wir überlegt, okay, gehen wir jetzt auf Reise und machen das, was da alle machen, oder gehen wir ins Studio, und wir sind im Studio und machen das erste Mal eine Platte zusammen in 25 Jahren. Also wo wir beide auf jedem Song duettmäßig.
Und wo er dann noch auf Tour geht?
Gehen wir auf Tour. Dann irgendwann im Winter gehen wir damit auf Tour.
Und nur so in Berlin oder?
Nee, da gehen wir dann richtig, gehen wir los. Da ziehen wir los.
Oder?
Aber das ist so, das war eigentlich unser Schorfeide. Knopf. Also das waren die Nächte, die wir uns um die Ohren gehauen haben, jetzt anders. Und wo das zurückkehrt, so das Leben ohne Kinder eigentlich. Ne?
Ja.
Ja, lustig. Und wo kommt ihr her eigentlich? Ihr kommt aus Berlin, ne?
Na, Joy ist Berlinerin.
Ich komme aus Berlin.
Du kommst aus
Ich bin Stuttgarter, ja.
Stuttgart, ne? Genau.
Ja. Ich komme aus dieser Blase da.
Ist ja quasi das gleiche Berlin-Stuttgart.
Ist praktisch das gleiche.
Ja, in Charlottenburg ist nicht das gleiche, würde ich sagen. Es gibt bestimmt Orte in Berlin, da würde man es gleichsetzen. Also Berlin mit Stuttgart oder Berlin mit Schwaben. Aber ich würde sagen, da wo wir wohnen, nicht zwingend. Da sind jetzt nicht so viele.
Was mir doch scheißegal ist, muss ich ehrlich sagen. Stuttgart ist doch geil, Schwaben auch.
Du bist ja gerne, hast du mal erzählt, dass du...
Ich weiß, als Harald Junke gestorben ist, 2004, war ich in Stuttgart im Renitenztheater.
Mhm, cool,
das erste Mal so süddeutsch, also so Schwabenland. Ne? Und dann dachte ich so, oh, was für eine Scheiße. Ich habe keinen Kontakt gehabt zu Harald Junke, aber der wurde dann halt beerdigt an dem Tag. Und dann dachte ich so als Berliner, ich muss eigentlich jetzt an die Gedächtniskirche mich da hinstellen, Abschied nehmen. So, ich hatte überhaupt keine Beziehung zu ihm. Ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen. So. Und ich war halt in Stuttgart und dachte so, ey, scheiße, hier Stuttgart, Kacke und alles, jetzt hier ein Auftritt und die buhen mich gleich aus und so. Und dann kam so ein Typ rein, der war irgendwie 90 oder so, und der schrie mich immer an, mir liebet sie, mir liebet sie, mir liebet sie. Und ich so völlig in so einer Trauer, weißt du, wer liebt mich hier? Und dann bin ich rausgegangen und hab voll abgeräumt. Und habe mich im Nachhinein geschämt, weil ich dachte, geiles Publikum. Mhm. Also es war der erste Auftritt in Stuttgart. Und bis heute ist es so, dass ich gerne da bin. Weil aber ich denke so, ich habe da eine Beziehung zu
interessant, denen. Hast Glück gehabt, weil es ist schon ein bisschen schmallippig manchmal und ein bisschen ernst.
Aber die haben Bock auf Remi Demi. Also ich bin ja seitdem immer da gewesen. Hier im Theaterhaus.
Ja, schön, toll, tolles Haus.
Ja, also Joy hatte ein Gastspiel, die war 3 Jahre da und dann hat sie gesagt, nee, jetzt müssen wir nach Berlin. Das war 2002 und seitdem sind wir
mir
zusammen hier.
Mir war es zu eng ein bisschen.
Naja, wohnen möchte ich da auch nicht. Also jetzt bei aller Liebe, tolle Menschen, aber ich bleib schön hier.
Verstehe
ich.
Ja,
das war mir ein bisschen dann doch zu weit weg von mir selbst und finde es dann jetzt schon kulturell interessant, so in demselben Land, so wie sich das kulturell regional unterscheidet, so der Menschenschlag, wenn man es so sagen kann. Und ich hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten, einfach reinzukommen und so mit Leuten auf Tuchfühlung zu gehen. Oder anders, ich glaube, ich war für die Leute zu viel Tuchfühlung, weil ich glaube, ich bin relativ direkt und sehr ungefiltert.
Na ja, Arschgang, wie geht's euch?
Ja, so ungefähr. Und ich glaube, das war dann immer so gleich als Affront. Ganz vieles von dem, was ich gesagt habe, als Nettigkeit, wurde als Affront verstanden. War immer so ein bisschen mein Eindruck. Und so kam ich da eigentlich nie rein. Also ich hatte immer das Gefühl, der Schritt, den ich auf die Leute zumache, ist der Schritt, den sie sich von mir entfernen. Und dann nach 3 Jahren habe ich gedacht, jetzt fände ich es gut, wenn du mal mit mir nach Berlin kommst.
Ich habe euch bei Teddy gesehen.
Ja, der war auch da, oder?
Der war auch hier, da wart ihr bei der Teddy-Show.
Ja, das stimmt.
Ja, das war witzig.
Erst du und dann kamst du, Max, dazu noch.
Genau.
Ja, wir haben, also es ist ja nicht jetzt unser Kerngebiet irgendwie so Stand-Up oder irgend sowas, aber das war
total...
Ja, habt ihr
nicht gemacht, ihr habt die gesungen.
Ja, wir haben gesungen und es gab so eine kleine Spielszene. Ich finde, Joy war schon sehr witzig.
Ich bin nicht, also ich, nein.
Nein, okay.
Also nein.
Ja.
Nee, hat Spaß gemacht. Und Teddy ist ja auch da.
Ja, jetzt mal ehrlich, wie sagt ruhig jetzt die Wahrheit? Wie ist er privat? Hau raus jetzt die Wahrheit.
Du weißt es doch genau.
Ich sag's
aber
nicht.
Ein netter Typ, so ein netter Mensch.
Ist so, wa?
Er ist ja so nett, wirklich unglaublich.
Ja, total.
Und immer schon, weißt du, ich meine, wir haben Teddy ja kennengelernt, bevor er so erfolgreich wurde, wirklich lang davor. Das war...
Der ist auch aus der Nähe von Stuttgart.
Auf irgendeinem Hip-Hop-Open kam er irgendwie. Und ich glaube, unsere Kinder kannten ihn aus YouTube.
Ja, klar.
Aber vor seinem Angelo Merte-Ding.
Ja, ja.
Davor schon irgendwie. Und er ist genauso liebenswert und nett geblieben wie seinerzeit in Stuttgart auf dem Hip-Hop-Open. Ja. Einfach ein netter Typ.
Nee, super. Und ich freue mich für ihn, dass das so läuft. Und er macht super gut. Und nee, wir waren da, weil seine Band ist auch ein bisschen unsere Band. Lilo, sein Bandleader, ist, mit dem arbeiten wir seit über 20 Jahren. Und,
das der sah gut aus. Er hat richtig Style, der Typ.
Ja.
Teddychen.
Ja.
Ich hab die erste Sendung, glaube ich, nur auf die Klamotten hier. Die geile Sau.
Sag mal, wir haben gehört, man bringt Geschenke,
Geschenke
mit.
Geschenke. Ja. Ihr kennt mich ja, ich bin ja da nicht so... Ich bin ja ein bisschen verschämt, was das angeht, die Geschenke anzusprechen.
Was wir jetzt nicht gemacht haben, war...
Das eingepackt.
Gib mal unterm Tisch das, was... Genau, wir haben natürlich, weil wir zu zweit sind,
jetzt
jeder
so
schön, eins.
So ein Benjamini-Bomb, so, jetzt die Schenke.
Fang du doch mal an, Joy.
Ja, wir haben jetzt nicht was gekauft. Wir haben jetzt einfach in unserem eigenen...
Keller
was... Wir haben irgendwann mal was gekauft, weißt du?
Ja.
Und haben jetzt sozusagen aus unserem Musikfundus dir zwei Kleinigkeiten
die
mitgebracht.
Weg mussten.
Die nicht weg mussten. Das war... Nee, eigentlich nicht. Und ich habe dir eine Single mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du einen Plattenspieler hast, aber...
Ich habe einen, also aber einen ganz billigen, aber ich habe wieder vor im Motown. Geil.
Ja, ich habe... Also wir haben... Ja, oder mach du erstmal weiter, weil du kannst es ja komplettieren. Du sagst dann was dazu.
Okay. Also siehst du erstmal, lest mal den Preis.
3 Euro.
3 Euro, oder? Wir sind drin. Von Joy 3 Euro, okay, und ich habe auch noch was. Und wir haben.
Aber kostet die wirklich 3 Euro? Ich dachte jetzt, die kostet jetzt 100.000 Dollar oder so.
Ja, das ist, guck mal hier, ist die von mir kommt. Du kriegst also zwei. Eine von Joy, eine von mir. Joy
bei 6 Euro.
Motown, jetzt sind wir bei.
Amiga, schön.
So. Und
Sir Duke. Oh, Stevie Wonder, geil.
Beide sind von Stevie Wonder. Ist, glaube ich, unser Lieblingskünstler oder den, auf den wir uns auf jeden Fall sofort immer einigen können. Ja. Wenn wir noch eine Platte mitnehmen müssten, wahrscheinlich Stevie oder so. Und das eine ist eine Motown-Pressung. Joy hat ja ein bisschen Geschichte mit Motown. Und das andere ist eine Amiga-Pressung und ich bin ja so ein Amiga-Fan.
Amiga ist DDR damals
das
noch
ist
gewesen,
das
war?
Staatslabel der DDR gewesen und natürlich... also
heute Sony.
Manfred Krug, Uschi Brüning und so weiter. Und die haben aber eben auch Leute wie Stevie rausgebracht. Und das sind zwei Singles.
Ja, aber das ist so ein schönes Geschenk. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendein Schrott aus dem Keller, der weg muss.
Das freut
oder
uns. Das haben wir gedacht. Nee,
die lasse ich so stehen.
Aus dem
Plattenregal.
Die lasse ich so stehen.
Schön. Das ist ja schön, das freut uns.
Und wie war die Geschichte mit Motown?
Die Geschichte mit Motown ist, dass ich doch meine vorletzte Platte, die heißt Let Yourself Be Loved, die habe ich auf Motown rausgebracht und das hat sich irgendwie aus dem Nichts ergeben. Ich habe einfach meine Platte gemacht, so wie ich sie eben mache, nach bestem Wissen und Gewissen. Eine englischsprachige Platte, sehr retro-esque, soulful, würde ich sagen. Und sie ist dann zu Motown gekommen. Also Motown hat die Platte bekommen und wollte sie rausbringen.
Ja,
und ich dachte, ich höre nicht richtig. Also weil das ist jetzt für mich schon... der ultimative Ritterschlag.
Und dann rufen die dich an und sagen, du, pass auf, gerade gehört.
So ungefähr.
Die haben Bock drauf.
So ungefähr.
Lief über die Plattenfirma, die haben das in einem Meeting, es war, Motown gehört auch zu der Plattenfirma, bei der wir waren, Universal, und dann gab es ein Meeting und die haben gesagt, ey, das wollen wir rausbringen. Und dann war so
ein bisschen hast du auch was damit zu tun.
Ja, okay, aber
was
wir haben,
denn noch mal,
weiß
genau.
ich gar nicht mehr.
Ja. Überleg doch mal.
Na, sag doch noch mal.
Nee, ich habe natürlich gesagt, ey, wollt ihr das Thema vorspielen, weil das ist eine Platte, die gehört eigentlich dahin. Das ist eine Retro-Soul-Platte, das klingt nach 60er, 70er Jahre, Aretha Franklin, Marvin Gaye und so weiter. Und dann haben die das denen gezeigt und die wollten das machen. Und dann hat Joy so den, wie sagt man, den Amis Ketchup verkauft. Also sie haben wirklich auf dem Original Soul-Label, eine Soul-Platte, die wir hier in München und Berlin aufgenommen hatten, kam dann raus und es war irgendwie... Natürlich für Joy eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, das war schön.
Und für uns irgendwie verrückt. Und ich habe eine Compilation für Amiga gemacht. Es gibt jetzt auch eine Platte, haben wir letztes Jahr rausgebracht, eine Compilation mit so nur Soul- und Funk-Songs aus der DDR.
Geil.
Deshalb das Ding jetzt auch. Und jetzt gibt es plötzlich eine Platte, da steht mein Name drauf mit einem Amiga-Label. Das fand ich irgendwie auch.
Aber man denkt erstmal, oh geil, 40 Jahre alte Ding, wa? Wenn du Amiga liest.
Mhm. Ja, verrückt.
Wie ist denn das für euch jetzt, Musik zu machen, heutzutage, mit hier Streaming-Anbietern und keine Vinyl, also Vinyl ist ja wieder im Kommen, aber
machen wir immer.
CD-Verkäufe, DVDs, Live-Mitschnitt, was das alles nicht mehr gibt.
Ja, also ich glaube erstmal grundsätzlich, wenn du mich fragst, so ans Musik, also wie die Herangehensweise ans Musikmachen ist eigentlich gleich geblieben.
Ja.
Also für mich geht es immer erstmal darum, so habe ich was zu sagen?
Ja.
Und wie kann es klingen? Mit wem mache ich das? Also es geht erstmal nur um die musikalische Genese. Alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Ist das irgendwie interessant für den Markt hier zum Beispiel? Also diese Fragen stelle ich mir jetzt erstmal gar nicht, sondern ich versuche einfach meine Kunst zu machen. Und wenn dann so ein Album fertig ist, dann fange ich an, das irgendwie vorzuspielen und auch zu erzählen, was ich mir dabei gedacht habe, in der Hoffnung, dass der Funke überspringt. Und dann geht es eben wie an all diese anderen Gewerke. Und natürlich ist es total ein anderes Game heute. Ne? Es ist ein Playlist-Game, in das wir geraten sind. Und wir sind eigentlich Albumkünstler. Das heißt also, wir denken eigentlich immer im großen Bogen. Wir denken nicht in Songs.
Also es ist wie Joy sagt, im Prinzip im Studio ändert sich das nicht so. Und ich meine, wir haben ja ein paar Formatwechsel durchgemacht, da von CD auf, also was weiß ich, Vinyl auf Kassette, auf CD, auf
Ja,
auf
da ging es ja immer noch um Verkäufe auch.
Genau.
Also dass so eine CD, ich weiß nicht, was hat eine CD damals, die kostet 20 Mark oder
sowas.
Genau. Da waren dann 12 Songs drauf und dann konntest du dich drauf verlassen, wenn die Künstler Bock haben. Alle 2 Jahre kam so ein Ding raus, wenn es richtig produktiv lief. Ja. So.
Also was sich verändert hat auf jeden Fall, ist das natürlich für Künstler, die das lange machen, dass man da nicht so mitmachen kann in diesem Streaming-Game, dass das diese Zahlen, die da andere machen, die macht man einfach nicht, dass natürlich mehr Songs sich gepickt werden, dass es mehr wie so ständig Singles rausbringen und nicht mehr so in Alben zu denken, das ist ein bisschen anders für uns und dass man relativ früh jetzt anfängt, Sachen zu zeigen. Wir zeigen jetzt schon Songs für eine Platte, die am 1. November kommt. Also du hast relativ lange Vorläufe, wo du auch dann anfängst, irgendwie Song nach Song zu erzählen und nicht wie früher, wo wir haben auf ein Album gewartet und dann hat man sich das so, sich das so durchgehört. Das ist jetzt eher ein Song-Business oder so.
Ich hab, als ich euch bei Teddy gesehen habe, dachte ich auch so, ja, geil, was Teddy macht, Musik wieder reinzuholen. Weil mir fällt auf, dass wenn du Musiker bist in Deutschland, du hast ja keine, also TV-Möglichkeiten
Plattform.
Mehr.
Ja, das finde ich auch total.
Also da ist, damals gab es denn, das Fetteste war, glaube ich, immer Wetten, dass, ne, für Musiker, wenn man da irgendwie war.
Ja.
Aber jetzt irgendwie, es gibt ja gar nichts mehr.
Na, Joy macht Sing My Song jetzt, ist in der Staffel.
Ja.
Und das ist irgendwie ein cooles Format, weißt du, das ist diese Couch und dann,
ich weiß, kenn ich.
Man singt sich gegenseitig so Interpretationen der Songs vor. Und das irgendwie macht Spaß, weil da steht eine Band noch, man kann irgendwie machen, was man will. Und das war für dich, glaube ich, auch eine coole Sache.
Das stimmt,
oder?
Aber das ist natürlich ein Nadelöhr. So, dass, durch das man erstmal durchkommen muss. Es sind ja immer nur so und so viele Plätze auf so einem Sofa und es kommt einmal im Jahr. Und es stimmt natürlich, dadurch, dass wir diese ganzen Musikkanäle und Plattformen nicht mehr haben, konsumieren die Leute eigentlich Songs und oftmals wissen die Leute überhaupt nicht, wen sie hören. Weißt du, wie ich meine? Also das heißt, wir probieren natürlich irgendwie durch die Art, wie wir jetzt das Album, das wir dann rausbringen Ende des Jahres, probieren wir natürlich irgendwie eine identifikatorische Komponente da reinzuziehen, dass Leute sich identifizieren, nicht nur mit einem Sound oder einem bestimmten Song, sondern mit einer Story mit Künstlern
das
und
hört
Namen,
sich bei euch
die dahinter
nach Seele
stehen.
An.
Ja.
So momentan habe ich immer so das Gefühl, ja, was höre ich jetzt für einen Song, na der am meisten geklickt worden ist. Von wem? Ja, weiß ich jetzt nicht.
Das
der hat 30 Millionen Klicks. So. Und dass du heute auch nicht mehr produzierst, das, also ich bin kein Musiker, ich habe ein paar Kumpels, die machen Musik, aber du machst ja auch eigentlich keine Platte mehr mit 15 Songs, sondern du machst ja nur noch einen Song.
Ja.
Du haust den dann raus.
Und wir machen halt eine Platte
mit
15 Songs.
Aber auch Vinyl noch, ne?
Ja, unbedingt. Also wir denken auch nach wie vor unsere Grafik und alles immer
ist
in
so
Vinyl. So. Das
viereckig.
Ist irgendwie,
was ist Vinyl? 30 mal, 35 mal 35 oder so. Ne?
Da müssen wir drauf sein, da muss unser Name stehen. Das ist irgendwie so. Ja. Und auch für überhaupt Artwork. Wie fühlt sich das an? Man klappt das auf?
Ja, Booklet habe ich früher noch gemacht bei DVDs.
Ja. Machen wir auch.
Und dann war immer Fakt, also die nur aufs Geld aus waren, hatten so nur ein Blatt Papier im Booklet.
Genau.
Ich habe dann zu Universal damals, wo ich auch war, gesagt, ich hätte aber gerne 8-seitig oder 16-seitig. Ich hab's bescheuert und so, ist teuer. Was willst du noch aufmachen? Na, Bilder von mir.
Ja. Bilder. Ja, inzwischen ist das Schöne, ist, es gibt tatsächlich wieder Sammler und Sammlerinnen so. Und das heißt, man kann das alles machen und dann auch super aufwendig, weil dann die es haben wollen, das sich dann auch kaufen. Wir gehen immer noch davon aus und trotzdem, ich will es auch nicht so verdammen, ich finde Stream schon auch, also was ich auch diese Algorithmen so, also ich finde schon manchmal interessant, was mir das so vorschlägt und ich lerne schon auch Sachen kennen. Ich kann es jetzt nicht so auf ganzer Linie nur schlecht finden.
Nein, gar nicht.
Ich sag, es ist ein sehr anderes Arbeiten, aber ich glaube immer, Also wenn du das so ins Studio lässt und dir überlegst, wo findet es nachher statt und wer hört das und ist das Richtige, dann wird nichts Gutes bei rauskommen. Ich glaube, man muss im Studio immer bei sich anfangen und sagen, ey, worauf habe ich Lust und was will ich? Und dann hoffen, dass es sich, dann, egal was der Kanal ist,
dass
sich
das findet. Dass es mich ansteckt beim Hören, dass ich sage, geil, ich fühle das.
So. Ich fühle das.
Ja. Genau. Und dann, gibt es CDs noch eigentlich?
Ja.
Wahnsinn, ne?
Es gibt CDs.
Schon. Also, aber unsere sind im Keller, oder? Hast du? Ich habe die alle im Keller gepackt.
Also ich hab Probleme mit diesen Streaming-Anbietern. Früher dachte ich, na, ist doch geil, jetzt hast du, vorher hast du 3000 CDs gehabt, jetzt hast du das alles irgendwie auf dem Handy drauf.
Ja.
Aber dieses Gefühl von, es gehört mir, habe ich nicht mehr.
Mhm. Ja,
also ich habe keine Plattensammlung mit 3000 Vinylplatten, sondern wenn sie mir das Handy wegnehmen, habe ich keine Musik mehr.
Ja.
Oder wenn ich meinen 10er oder 15 Euro, was das jetzt kostet, nicht mehr zahle, dann ist das weg.
Ja.
Ich bin auch gebunden. Ich kann jetzt nicht von Anbieter A zu Anbieter B gehen.
Mhm.
Das ist so fremdbestimmt. Und dann dieser Algorithmus, den die mir vorschlagen, bei allen Algorithmen, ist es so, dass ich denke, der Tellerrand ist aber sehr begrenzt.
Ja.
So. Und ich habe früher mir ja noch so Indie-Platten geholt in Kreuzberg, weißt du, so diese Plattenläden, wo man so gemerkt hat, bei da gab's WOM noch so. Da wusstest du, okay, das ist so Mainstream, aber wenn du so Punk-Scheiße haben wolltest, dann musstest du halt hier zu Günther nach Kreuzberg gehen und dann hast du da was Neues gefunden.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass ich das ist jetzt nicht mehr der Fall, ich finde das nicht.
Mir fällt es auch schwer, mich
zurechtzufinden. Dann bist du ganz schnell wieder bei Disco, dann wird mir Schlager vorschlagen, wo ich denke, ich habe euch nicht danach gefragt. Weißt du, dann gibt es irgendwie eine Liste, eine Playlist, nur für mich, meine Playlist, wo ich denke, nimm meinen Namen da weg, das ist nicht meine Playlist, ich will das nicht.
Ja.
Also
ja,
es gibt ein paar Leute.
Eine Mischung, ne? Aus Selbst- und Fremdbestimmung. Das ist schon so. Du hast schon
ist
recht.
Ist wie Verreisen in Robinson Club. Robinson Club Antalya.
Boah, da war ich ja einmal.
Ist nicht Türkei. Die Türkei wird mir da vorgegaukelt. Aber ich komme ja nicht aus diesem scheiß Club raus.
Verstehe.
Also lerne ich auch das Land nicht kennen.
Ja.
Und so geht es mir mit Musik, dass ich denke, das ist so ein musikalischer Robinson Club, in dem wir uns befinden.
Ja, ist auf jeden Fall limitiert.
Bild.
Ja, du musst auf jeden Fall sehr viel sozusagen eigentlich Eigenständigkeit da reinbringen, glaube ich, in dein Game, wenn du streamst. Weil ich glaube, wenn du anfängst, hier sozusagen über die Sachen, die dir vorgeschlagen werden, hinaus Musik zu suchen, dann kriegst du irgendwie schon eine neue Bandbreite. Du musst halt schon was machen, um sozusagen wirklich rumzuschmökern.
Ja.
Aber es ist trotzdem, finde ich, auch schon interessant, was dir angeboten wird an KünstlerInnen Musik, die du sonst nie wirklich finden würdest. Also es ist ja wirklich unglaublich facettenreich.
Ja, ist ein bisschen wie mit Google
innerhalb
oder so.
Eines Genres allein, das will ich damit nur sagen, weißt du? Dieses ganze Social Media und Streaming Game. Ich glaube schon, dass ich viele Dinge entdeckt habe, die ich sonst nicht entdeckt hätte. Das glaube ich schon. Also ich kann es jetzt auch wirklich nicht auf ganzer Linie verteufeln. Ich habe, wenn man das jetzt mal ein bisschen erweitert, auch über Social Media mit Leuten angefangen zu arbeiten, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt.
Ja.
Und die ich auch nicht getroffen hätte über Kontakte oder so. Und ich glaube, mit der Musik finde ich es total ähnlich. Also ich stoße schon auf sehr viel KünstlerInnen, so die ich im Plattenladen so in der Fülle vielleicht nicht gefunden hätte. Weil selbst im Plattenladen, du wärst dann zu Günther mit den Punkplatten gegangen.
Ja.
Das ist ja auch irgendwie dann eine...
Der hatte auch nicht
alles.
Also der hatte dann auch so Weltmusik zum Beispiel, war ja damals nicht, hast du nicht überall bekommen.
Ja.
So.
Ja. Aber ich will dann nur sagen, auch dein Freund Günther hatte auch nur ein bestimmtes Kontingent und auch bestimmte Genre. Also
ich
auch eine Bubble, weißt du, was ich meine?
Angewiesen auf seinen Geschmack. Also da, wo er gesagt hat, oh, das ist geil, das ist jetzt richtig punkig.
Und jetzt bist du angewiesen auf deinen Geschmack.
Na, es gibt schon Kuratoren auch.
Also,
weißt du so?
Das aber, wenn du das weißt, ist gut. Aber also ich wäre verloren, wenn ich sagen würde, ich freue mich, dass der Algorithmus alles übernimmt.
Ja.
Da denke ich immer, für gewisse Sachen bestimmt in Ordnung, aber seid wachsam.
Ja. Doch, Holzauge sei wachsam.
Ja.
Ja, wie mein Lateinlehrer immer zu sagen pflegte.
Weil so ist ja schon, also für junge Leute ist so jetzt schon geil, du nimmst ja die Gitarre, singst was und machst ein Video, lädst es hoch bei YouTube.
Ja.
Also wenn ich überlege, ich habe Jahre gebraucht, um auf eine Kleinkunstbühne in Berlin zu kommen.
Ja,
so,
erzähl mal.
Naja, das war damals so, dann hast du dich irgendwo beworben für eine Bühne in Berlin und dann haben die gesagt, schick uns mal ein Demoband. Also auf VHS-Kassette noch, ne? Also für die ganz älteren VHS-Video. nehmen, eine Kamera nehmen und einen Auftritt von dir irgendwo abfilmen. Ja. Was, also ging nicht. Teufelskreis. Also, du hast ja den Auftritt, nicht bekommen, weil du keine scheiß Demoband nicht hatte. Und dann dachte ich, wie soll ich das aufnehmen?
Wie soll ich einen Auftritt kriegen, wenn ich keinen hatte?
Ich habe dann mal ausgerechnet, hätte mich dann irgendwie 10.000 Mark gekostet, wenn ich jetzt ein Theater gemietet hätte, 300 Leute bezahlt hätte, die da klatschen, um dann in der Scheinbar damals aufzutreten, wo man 5 Mark Auftritt gekriegt hat abends.
Ja.
Ach Gott. Und das hat erstmal ein Jahr gedauert. Und dann war es scheinbar, wie gesagt, die haben gesagt, ja, geh da hin. Open Stage, kann jeder machen, was er will. Mhm. Aber nicht länger als 8 Minuten, bitte.
Gibt's das noch?
Scheinbar? Ja, gibt's immer noch. Ja. Hat jetzt, ich glaube, 40-Jährige oder
so. Und erzähl mal, wie war das dann?
Naja, ich bin da hingegangen. Da war immer, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, mittwochs war immer Open Stage. Mhm. Da bist du dann um, ich weiß nicht, wann es losging, 8:30, warst du so um 9:50 da, hast du gesagt, hier, ich würde gerne mitmachen, ich bin lustig. Ich glaube, dass ich lustig bin. Und dann bist du da auf eine Order geschrieben worden, hier, 4. Position, bist rausgegangen. Bei mir war es komplett unlustig. So, also ich hatte so eine Vision, dass ich Sachen mache, wo gleich Hollywood dann sagt, komm gleich nach Amerika, überspring Deutschland, komm gleich nach Los Angeles.
Ja.
Wir warten hier schon seit Jahren auf dich. Und da war nichts. Also stell dir vor, du singst ein Lied und triffst keinen Ton. Denkst aber.
Aber Leute waren da. Also war
da
schon
war immer, da waren Leute da, die aber natürlich auch nicht wussten, wer kommt. Mhm. Also das war immer so eine Wundertüte. Ja. Und da waren damals schon ganz tolle Leute und da waren damals auch wie heute ganz schreckliche Leute. Mhm. Und ich glaube, ich habe mich dann von schrecklich hochgearbeitet irgendwie. Das hat dann auch noch mal Jahre gedauert, bis der erste Gag irgendwie zündet hat.
Wow.
Wo ich richtig überrascht war, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Jetzt aber nach so Minute Resilienz, 4 schon ein Lacher.
Also warst du dann über Jahre sozusagen hinweg, dass du an dich geglaubt hast einfach, dass das irgendwie...
Na, vor allem, ich hatte Gleichgesinnte, weil da natürlich ganz viele Künstler waren, die genauso dachten wie ich überspringe Deutschland und gleich nach Los Angeles, dass man sich mit denen unterhalten konnte und dass man dann gemerkt hat, ey, ist ja geil, du kannst ja deine Miete auch nicht bezahlen.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Du hast ja auch jetzt dein Wasser, wird ja nicht mehr warm.
Ja.
Ach so, du gehst auch in Kreuzberg hier ins Spreewaldbad, weißt
geil,
du? Zahlst
Duschen.
Da eine Mark Eintritt und viel, um heiß duschen zu können. Ja, also ich habe meine ganzen Kollegen dann immer beim Duschen getroffen in Kreuzberg.
Ja.
Ne? Und das war geil, dass du vorher, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie, keiner von uns hatte Kontakt zu Künstlern. Wir wussten nicht, wie das funktioniert, was für Leute sind. So, ne? Und dann Gleichgesinnte zu treffen, war erstmal geil. Und dass die alle erfolglos waren, war erstmal scheißegal.
Ja.
Wir waren alle auf einem Level und dann ging es halt los.
Mhm. Aber ich finde so total interessant irgendwie an einem Weg wie deinem, dass also diesen Mut gehabt zu haben, weißt du? Also dich auch wirklich einem Publikum auszusetzen und dich bewerten zu lassen. Eigentlich im Prinzip wie so ein Casting ist das ja.
Ja, schon
für
darum
den nächsten Schritt,
zu kämpfen, so zu wissen, morgen um 6 klingelt wieder der Wecker, dann fährst du wieder auf den Bau, bist Hilfsarbeiter oder gehst putzen in Grundschulen oder so, wo klar war, es ist, also wenn das so, ich war in der Grundschule im Wedding, habe ich geputzt und immer nach der Schulzeit so, ne, und dann habe ich so einen Wischmopp in der Hand gehabt, war da in diesem leeren Flur irgendwie und dachte so, geht das jetzt so weiter bis zur Rente? Mhm. Und da war ich irgendwie 18 oder so und dann dachte ich, nee. Das wird es nicht sein. Du wirst jetzt hier nicht 45 Jahre lang diese Schule putzen. Man muss irgendwas passieren. Und ich glaube, das war der Antrieb.
Und
dass
deine
einfach
Eltern?
Klar war, also so wie es jetzt ist, kann es ja nicht bleiben. Ja.
Und haben dich deine Eltern, also ich frage, weil, also ich habe, als ich mich dazu entschieden hatte, Musik zu machen, war das jetzt sehr geteilt eigentlich, die Meinung bei meinen Eltern. Also mein Vater fand es irgendwie toll, dass seine Tochter auf eine Art musikalisch ist. Er war sehr kritisch auch irgendwie, was die Musik betrifft. Er war ein guter Musikkenner. Aber er war jetzt überhaupt nicht begeistert von der Idee, dass ich das mache. Und meine Mutter, das Gegenteil. Also meine Mutter hat das total gesehen und hat mich da unterstützt. Und es war irgendwie auch wichtig. Also nicht, dass ich mich davon hätte abbringen lassen, wenn beide dagegen gewesen wären. Aber es war irgendwie hilfreich, einen zu haben, der irgendwie da gesagt hat, hey, das ist dein Ding, mach das. Wie war das bei dir?
Hatte ich überhaupt nicht.
Gar nicht,
Also fand die ganz schrecklich. Mein Vater hat gedacht, das ist eigentlich so ein, ich bin verklemmt schwul oder so, dass ich ihm eigentlich sagen möchte, ich bin homosexuell. Dass das so ein Coming-out-Ding war für mich. Weil für ihn
der
war
Moment,
Künstler,
in dem du ihm das erzählt
Künstler
hast.
War schwul. So. Also
ah,
so schwul.
Wow.
Und ich so, was? Ja, und wenn? Also egal.
Ja.
Ne? Aber da... Brotlose Kunst, du wirst unter der Brücke landen und du wirst verhungern. Okay. Ich habe meine Lehre auch abgebrochen mit 16 noch, also ich war komplett außen. Mhm. Also
ist komisch, ne? Aber also ich glaube, bei mir war es auch so. Mein Vater, dem habe ich das nicht erzählt, bis ich, dass er, also ich habe, der wusste, dass ich Musik mache, aber der dachte, ich gehe irgendwie, ich habe mich eingeschrieben. Ja. Nach dem Zivi auf einer, und bin da aber, ich bin genau hin zum Einschreiben an die Uni und war dann nie da. Und habe ihm das mich erst getraut, so das zu sagen, als wir dann Quadratur des Geistes gemacht haben, erstes Album, und dann gab es eine Goldverleihung für die Anna.
Ja.
Und habe ich gesagt, so jetzt hier übrigens, ich mache das richtig jetzt. Ich will nur, ich will das machen. Aber ich brauchte irgendwie so, so einen Beweis so ein, dafür, dass das.
So ein Einser-Abitur.
Das, genau, irgendwie sowas. Und dann war so, okay, ja, sieht so aus, als wäre das, das ein Beruf.
Und wie war das bei dir, wenn du jetzt deinem Vater gesagt hättest, du wirst Musiklehrerin oder so? Also wollte er so für seine Tochter Sicherheit haben?
Ja, es war jetzt schon sehr klassisch, die Vorstellung, die er hatte für meine Zukunft. Also es war Anwältin oder Ärztin. Und tatsächlich habe ich mir, also so indoktriniert war ich davon. Ich meine, mein Vater war der Netteste. Also er war wirklich lieb, der war auch nicht streng, überhaupt nicht. Aber so an der Stelle hatte er irgendwie für sich gedacht, Mensch, jetzt bin ich hierher gekommen, jetzt habe ich hier irgendwie mein Leben gebaut mit dieser Familie und auch meine eigene irgendwie zurückgelassen in Südafrika. Jetzt muss, das muss jetzt alles funktionieren bei den Kindern.
Und jetzt wird die Tochter Musikerin, das darf doch nicht ernst sein.
So ungefähr. aber er fand es dann irgendwie okay, also ich kam dann, ich hatte auch mein Diplom, war mein erster Plattenvertrag. Ich kam mit dem Plattenvertrag an und habe den gezeigt und habe gesagt, guck mal, da glauben wirklich auch andere Leute dran.
Ja.
Und das sind Leute, die haben eine große, das ist eine große Plattenfirma. Es war, BMG war das damals. Ja. Und das konnte er dann irgendwie besser verstoffwechseln. Mhm. Aber richtig happy war er erst, glaube ich, als er mich das erste Mal auf der Bühne gesehen hat. Da hat er, glaube ich, gedacht, okay. Ja, okay, die kann ja doch irgendwie irgendwas. Ja. Das stimmt ja. Und er hat, ich glaube, vor allem die Reaktion des Publikums dann auf mich, das hat ihm, glaube ich, dann die letzte Angst genommen. Und dann von dem Moment an war er eigentlich mein Lieblingskritiker.
Ja. Naja, meine Mutter ist jetzt mein größter Fan. Die hat durch die Pressearchiv, die schneidet alles aus. Wenn irgendwo mein Kopf zu sehen ist, dann schneidet die das aus, heftet das an.
Das muss viel sein, ne? Ein ganzes Archiv gibt's da.
Meine Mutter hat ein Handy, also die kann SMSen lesen, aber sie kann sie noch nicht verschicken. Sie weiß noch nicht, wie das geht. Hat sich jetzt Amazon geholt. Mhm. Hat alle verrückt gemacht, dass sie jetzt LOL gucken kann und so. Ne? Mhm. Also ist da der größte Fan. Und ich glaube, das ist so die Angst, dass die Tochter, der Sohn irgendwas macht, was halt denn nicht erfolgreich wird oder wo das Kind denn verarmt oder diese Sicherheit nicht hat.
Ja.
Und das ist ja bei uns in der Kunst halt gerade das Geile, finde ich, dass du diese Sicherheit halt nicht hast.
Ja, dass du sie nie hast.
Ja, ich glaube, bei meinem Vater war es zum Beispiel so, dass der, glaube ich, selbst gern Künstler geworden wäre. Der hat gemalt auch ziemlich gut.
Richtig gut,
aber es ging einfach nicht, weil weil da keine Kohle im Hintergrund war, sozusagen, um das auch durchzuziehen. Niemand, der ihm da irgendeine Schule hätte zahlen können. Und dann, das war, glaube ich, so sein Bild darauf. Nee, ey, man muss dann irgendwie, dann hat er Maurer gemacht und ist dann später Architekt geworden. So, der hat, und das war für ihn war klar, ey, da, man muss da irgendwie solide irgendwie was machen. Und ich glaube, das ist schon die Generation auch gewesen. Na, obwohl, bei uns ist ja auch so, wie war das jetzt?
Habt ihr was gelernt? Also, oder was studiert?
Also,
hast du denn jemals, warst du jemals in der Uni?
Ich war da
drin,
nicht
oder?
Einmal. Also, ich war da wirklich, um mich da zu, wie sagt man?
Immatrikulieren.
Und was wärst du geworden, wenn du da
ich habe auf den Stundenplan geguckt und das war so kompliziert. Das war irgendwie.
Studienfach wusstest du auch nicht, oder?
Ja, doch, ich glaube, ich krieg's dann zusammen. Es war was wie. Ich dachte, wenn, dann wird das was mit Journalismus oder irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen. Und dann
vor allem gab's ohne NC, bitte. Ja?
Dann gab's, genau, das war die eine Idee. Und dann gab es die Filmhochschule in Ludwigsburg, hat aufgemacht und sagte, okay, sowas könnte es auch sein. Ja. Das waren so die zwei Optionen, wenn überhaupt. Und ich glaube, eingeschrieben habe ich mich für Deutsch und für Englisch oder sowas. Ja. Ich weiß auch nicht, aber wie gesagt, es war wirklich.
Aber der Plan
war
da.
Ich stand da vor diesem, ich habe mir das dann auch angeguckt. Ich bin aus dem Sekretariat, wie auch immer, runtergelaufen, habe auf diesen Plan geguckt und habe nichts verstanden. 700 Zimmer und 400 Kurse.
Ach, ich gehe nach Hause und mache ein bisschen Musik.
Lass mal treffen, genau. So, und dann, genau so war es.
Naja, aber du hattest ja einen Plan,
zum Glück.
Einen eigenen, anderen Plan.
Ja. Ja, irgendwie das mit dem Zivi war damals, weiß nicht, hast du das gemacht, Zivi oder Bund oder
naja,
irgendwas?
Naja, ich wurde eingezogen, als Maueröffnung war, 89, da war ich so 16 und dann habe ich mit 17, glaube ich, diesen Brief bekommen und bin ja dann untergetaucht.
Ach.
Also ich habe komplett verweigert. Ich habe zwei Jahre lang weit weg vom Fenster.
Ach komm.
Interessant.
Und hab gesagt,
aber was heißt, also war es wirklich nicht aufzufinden?
Naja, ich habe den Wohnort gewechselt irgendwie, war dann nur noch so in WGs halt, das war ja geil, da musstest du dich ja nicht anmelden, da musstest du nur diese 200 Mark da pro Monat auf den Tisch knallen und dann habe ich mich einfach nicht mehr angemeldet.
Und dann, als du aufgetaucht bist wieder?
Dann wurde dann irgendwann, sind mir so Zähne rausgefallen. Also auf eine schmerzliche Art und Weise. Die sind richtig, die haben sich aufgelöst. Also das war richtig, ich hatte richtig Schmerzen gehabt. Ja, ja. Und du warst ja nicht krankenversichert.
Ja.
Und dann dachte ich so, scheiße, ich will jetzt schon irgendwie mal zum Arzt gehen. Wenn jetzt was Schlimmeres kommt, dann wäre es schon gut. Und dann war ich in Schöneberg im Rathaus wegen hier Meldestelle. Und habe mich dann wieder angemeldet und dann guckte sie auch so streng in ihren Computer und sagte, sie wissen schon, dass die Bundeswehr sie sucht. Ne? Und
ich
so, ach du Scheiße. Und dachte so, okay, 15 Jahre Haft. Also wenn ich also vielleicht kriegst du nur 7 Jahre.
Also was war das, Fahnenflucht oder was ist das dann?
Ja, nee, ja.
Oder wie heißt
und
das?
Sie sagte dann, sie wissen, dass das mit einer Strafe verbunden ist.
Ne?
Ich so, ach du Scheiße, ich werde jetzt verhaftet, ich bin tot. Und dann rechnete sie noch eine Dreiviertelstunde nach und sagte, es kostet 40 Mark.
Nicht dein Ernst.
Wollen Sie bar zahlen oder per Überweisung? Ich hatte 42 Mark in der Tasche, habe gesagt, hier, Cash, gleich. Und dann war ich wieder zurück im System. Und das war die Zeit, wo die Bundeswehr dann auch gesagt hat, komm, wir lassen das jetzt. Also wir sind jetzt nicht mehr streng, wir rennen denen jetzt nicht mehr hinterher. Mhm. So.
Ja, für mich war es ganz cool, weil ich habe das im Jugendhaus gemacht und da waren meine ganzen Jungs, wir haben und Mädels, wir haben nur Hip-Hop-Jams veranstaltet irgendwie und ich durfte da sitzen und es gab halt Geld. Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, so 800 Mark oder sowas und es war.
Was?
Ja, oder 750 Mark, irgendwie sowas. Es war so, ich bin ausgezogen zu meinem Homie-WG und so und es war plötzlich so, okay, also ich bin eh im Jugendhaus oder hänge da ab und 800. Kann da jetzt Zivi machen und krieg da Geld dafür, dass wir hier Hip-Hop-Jams mitorganisieren und sowas. Ich fand es irgendwie ganz, ganz cool. Das waren, glaube ich, noch 18 Monate. Und dann war genau das mit dem Einschreiben und dann war auch nahtlos, wir kriegen da mit vor und so, dürfen diese Platte machen. Und dann war irgendwie... Ja. Deshalb habe ich nichts, weil du gefragt hast, ob wir was Richtiges können. Wir können eigentlich
nur das. Nee, ihr könnt ja was, aber so
keine Ausbildung.
Gesellschaftlich gesehen ist ja immer, hast du was gelernt.
Ja, habe ich auch nicht. Ich habe mich auch nur immatrikuliert.
In was, weißt du das?
Ja, ich weiß es. Ich war auch an allen großen Unis in Berlin. Ich habe angefangen an der Humboldt mit Afrikanistik, Ägyptologie und germanistische Linguistik. Dann bin ich gegangen an die TU, da habe ich Musikwissenschaften, das andere habe ich vergessen. Und dann an der FU habe ich tatsächlich auch mal, aber da war ich dann viel älter, da waren unsere Kinder auch schon da. Da hatte ich einmal einen Moment lang keine Lust aufs Musikmachen, um mich mal konzentrieren auf was anderes. Da war ich dann schon, weiß ich gar nicht, so 32 oder 33. Mhm. Und da bin ich an die Uni gegangen, an die FU und habe einfach ein Semester mich zurückgezogen aus der Musik. Es ist ja auch nicht sehr lang, außer das sind ja nur 3 Monate. Und habe dann Deutsch, Englisch und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften studiert, weil ich gern lese. Ja. Und das war interessant für mich. Wirklich, weil ich ja zum ersten Mal nach der Schule oder seit der Schule wirklich gelernt habe in so einem klassischen Lernmodell. Und ich habe viel gelernt, muss ich sagen, tatsächlich für mich. Und ich habe vor allem nur gelernt. Also ich hatte neben den Kindern gar kein Leben. Also du musst wirklich ziemlich viel lesen, wenn du jetzt den neuen Bachelor machst.
Das ist echt interessant. Meins. Also ich höre dir zu und denke,
ich bin auch so, okay.
Alles
aber es war,
schreit, nee,
also es war toll. Ich fand es toll. Ich fand es toll, weil ich einfach auch nochmal so aus dieser Rolle sozusagen als Musikerin rausgetreten bin und mich irgendwie einer neuen Sache gestellt habe, weil ich natürlich auch umgeben war von, ich war ja mit 18-Jährigen, musst du dir vorstellen. Ich bin da immer mit meinem Auto, mit so einem Kombi vorgefahren, wo so Kindersitze hinten drin waren und bin auf den Parkplatz für die Professoren und Dozenten gegangen und bin dann mit den 18-, 19-Jährigen in den Seminaren und Vorlesungen gesessen. Es war schon interessant, so irgendwie, sich da auch hinzutrauen, weißt du?
Wie alt wart ihr, als das erste Kind kam?
27. Ne? Also es ging alles relativ schnell. Wir waren 25, als wir uns getroffen haben und ich glaube, ein Jahr später, ungefähr, also 8-9 Monate später, wurde Joey schwanger und dann war auch, also wir waren relativ schnell dann auch Eltern. Mhm. So, und
hattet ihr denn auch dieses Sicherheitsdenken, dass er so ein bisschen wie eure Eltern, wie meine auch, dass ihr dachtet, okay, Kinder sind da, jetzt muss hier pünktlich Kohle
irgendwie auf den Kunden nicht sein. Also lief es ganz gut, weil wir haben Freundeskreis gemacht und so, ja. Und das war schon so.
Also da war schon Kohle, war schon.
Wir konnten davon leben, so ja. Alle und ja. Wir auch alle und es war irgendwie so, oder es war gesichert und es war auch klar, wir dürfen das weitermachen, ja. Man darf weiter Platten ja, okay. Machen. Ja. Also es war nicht so unser Ding. Und irgendwie, also glaube ich, was wir beide so erlebt haben von zu Hause ist, dass das Leben nicht aufhört, wenn man Kinder hat und dass man sich nicht so umbaut. Meine Mutter hat immer gearbeitet, ich glaube Joyce Mutter auch. Also wir hatten beide so zwei berufstätige Eltern. Das war für uns so als Modell total klar. Also man hört jetzt nicht, einer hört jetzt nicht plötzlich auf, das zu machen, ja. Was er machen will und auch zu arbeiten. Und nee, am Anfang lief das so mit. Das ist ja auch die ersten Jahre, wenn die nicht in den Kindergarten gehen schon oder dann später in die Schule, wo du dann wirklich da sein musst. Wir haben die mitgenommen am Anfang, die ersten 3 Jahre waren mit auf dem Tourbus und was weiß ich was. Und es war irgendwie sehr, sehr natürlich, glaube ich, für uns.
Fandet ihr das immer geil, dass ihr beide Musiker seid?
Ja.
Oder hättet ihr auch mal gesagt, Mensch, das ist mal schön, wenn wir heute Abend mal nicht über Musik reden?
Wir reden relativ viel über Musik, aber jetzt nicht den ganzen Tag.
Ja,
also
ja.
Ich fand immer gut, dass Max, also dass mein Partner auch Musik macht, weil ich glaube, es ist was Spezielles und auch die Art, wie wir arbeiten und was es einem abverlangt, ist speziell. Es ist, glaube ich, du kannst dich natürlich als Partner, Partnerin an die Seite eines Musikers stellen und irgendwie da so gut wie möglich mitmachen, wenn du eigentlich für dich was ganz anderes machst. Aber es ist eine Herausforderung, glaube ich, wenn du nicht weißt, was das bedeutet, irgendwie die Overtime, also die Überstunden im Studio zu machen, einfach sich nur zu fokussieren auf eine Sache und alles andere auszublenden. Das kann unter Umständen dann für jemanden, der nicht weiß, was das heißt, einfach sich so in so einen Tunnel reinzuflashen, auch anstrengend sein. Und ich mag mich immer auch austauschen über die Musik, die ich mache. Ich zeige sie ihm gerne. Du arbeitest sowieso schon immer total viel mit an meinen Platten. Also für mich ist es eigentlich die Traumbesetzung.
Und das nervt natürlich auch zwischendurch. Also es ist schon auch natürlich immer ein Ringen. So, also klar, wenn du das darauf ansprichst, also nicht, dass wir Musiker sind, beide ist, glaube ich, und Musikerin sind, das ist, glaube ich, beide super, weil man wirklich total Verständnis hat, für was der andere da macht und warum der so rumspinnt und das auch nicht aufhört, so kein Feierabend,
ja, genau, so. Vom Auftritt kommt.
Aber dieses Zusammenarbeiten immer und dann Familie und dann irgendwie Partnerschaft, klar, das ist, dann gibt es natürlich, also die es spielt natürlich auch Dinge aus dem Studio, spielen dann plötzlich in die Partnerschaft rein und da gibt es dann mal auch Reibereien. Nein,
du
und so.
Hast halt keinen,
auch also, mal.
Keinen Stopp.
Jeden
zu,
Tag
ne?
Reibereien.
Nicht jetzt streiten. Nicht jetzt streiten. Ja, nee, aber du hast ja nie Stopp so, ne? Also, bei mir ist schon, bei mir ist, also ich komme nach Hause und wenn es jetzt nicht komisch sein soll oder muss, dann lasse ich es auch gerne mal.
Ja.
Und dann merke ich so, das tut mir gut. Also zu Hause, meine Kinder warten jetzt auch nicht, dass ich nach Hause komme und Witz mache oder so. Die sind ganz froh, wenn das nicht passiert. Weißt du, und dann hat man so, ich merke das jetzt mit diesen Blumen zum Beispiel, dass ich da so Ansatzkästen habe und mich da voll so fallen lasse, was für eine Erde und was für eine Mischung und so. Schön. Dass ich denke, hat mich vorher nie interessiert. Aber das Geile an dieser Geschichte ist, das ist was völlig artfremdes. Das hat mit meinem Beruf nichts zu tun. Da setzt du dich dann dahin und guckst jetzt 2 Stunden so eine Pflanze an und hast das Gefühl, ich glaube, sie ist hier wachsen gerade.
Na, sowas haben wir auch. Also wir haben natürlich auch irgendwie Bereiche, die jetzt gar nichts mit der Musik zu tun haben, der jeweils andere für sich alleine der nachgeht, so Leidenschaften. Das gibt schon. Also wir reden viel tatsächlich über Musik, aber
das sollt ihr auch übrigens weiterhin machen, ne? Auch die Leute, die jetzt zuhören. Also jetzt nicht, dass ihr jetzt nicht über Musik reden sollt.
Ich will nur auch sozusagen mit dem Mythos aufräumen, dass man nur über Musik redet, wenn man ein Musikerpaar ist.
Ihr könntet jetzt auch ein Ärztepaar sein, dann wäre es ja genauso. Dann, also redet ihr dann über die Operation morgen oder ein Maurer, wie hast du jetzt die Wand gezogen oder so.
Ja, das Ding ist, mit der Musik ist einfach, ich glaube, was schön daran ist, dass es halt eine Leidenschaft ist. Und weil es ja einfach ein sehr emotionales Ding auch ist. Man hört was und ist auf eine ähnliche Art berührt von was und kann darüber sprechen. Es ist gar nicht so technisch oder so. Hast du jetzt irgendwie den Patienten richtig zugenäht oder so. Sondern es ist schon was auch auf einer Gefühlsebene stattfindet. Und ich glaube, es ist so ein Abgleich. Wenn man was Neues hört und es teilt mit jemandem und merkt, der reagiert auf eine ähnliche Art und Weise, so dass man, dass es eigentlich eine Verlängerung ist, das, was man auch als Paar so miteinander teilt. Das ist jetzt gar nicht so, das ist der Beruf und da gibt es einen Bereich, über den man sich so austauscht und das andere ist jetzt die, keine Ahnung, die Leidenschaft, die man, sondern es ist alles, ist irgendwie eins.
Und sag mal jetzt dann so bei Stand-Up,
ja,
die neue Generation.
Ja.
Wie kriegst du das mit, alles genau, oder ist es für dich auch eher also, so aus der Ferne?
Bei mir ist so, dass mich das privat überhaupt nicht interessiert, Comedy. So. Also wenn ich zum Beispiel so ein Teddy jetzt, mein Kumpel, mir das angucke, dann denke ich so, boah, hast du geil gemacht, das, weil er so, er ist so leidenschaftlich. Er ist jetzt kein Bürohengst, der jetzt das errechnet, was er da macht, sondern ich weiß bei ihm, da ist ganz viel Gefühl dabei.
Ja.
Und es ist keine Umstellung. Also er verkleidet sich nicht und ist jemand anders, sondern er ist immer irgendwie Teddy. So. Und das liebe ich. Das würde ich auch bei einer Musik lieben. Mhm. Also jetzt nicht die Musik, die technisch errechnet wird, so, sondern wo Gefühl drin ist. Mhm. Wo vielleicht auch mal ein Ton falsch gespielt wird, weil die Emotion des Künstlers, der Künstlerin größer war als jetzt die Technik gerade.
Das können.
So, besser. Ja. Und junge Leute gucke ich mir manchmal so bei Insta an und denke, ey, da ist schon der eine oder andere mit dabei, der lustig ist, die lustig ist so. Und oftmals sehe ich dann auch so ein, also die junge Generation, ich weiß nicht, wie das bei Musikern ist, die haben schon sehr, die haben einen Plan.
Mhm.
Die sind, die wissen, die haben einen Masterplan.
Mhm.
Die wissen, was sie wollen und die wissen, also ich habe letztens mit einem Comedian geredet, ja, ich mach das jetzt 3 Jahre, wenn das keine Kohle bringt, hör ich auf.
Ja.
Also das ist so wie so ein BWL-Studium, weißt du? Also ich habe jetzt Aktien gekauft und die müssen jetzt aber auch was abwerfen. Ja. So. Und will ich jetzt nicht auf alle beziehen, so, aber da merke ich schon, die sind da sehr technisch so. Wo ich
interessant.
Denke, ja.
Fehlt dir sozusagen so ein bisschen.
Vielleicht ist es die Zeit jetzt. Ja. Also ist ja,
Kalkül. Ne? Ja, das gibt es in der Musik schon auch viel. Also,
gab es
also
aber immer auch.
Leute, die so einen Plan haben.
Berechnende Songs gab es bestimmt immer schon.
Ja,
wo man
klar,
gesagt hat, wir müssen das und das machen.
Ja,
Schlager, Volksmusik oder so. Ne?
Ja,
das gab es immer auf jeden Fall. Aber jetzt in unsere Genre rein, also schon Leute, die auch sagen, so, ich muss mit dem und dem. Und dann, also wo es so einen ganz klaren Plan gibt. Also. Das sehe ich, begegnet mir schon auch viel.
Mhm.
Wo man so sagt, nee, mit dem mache ich jetzt aber gerade kein Feature oder Musik, weil der hat nicht so viel
Follower
wie ich und so weiter.
Ne? Früher so ein Ding. Wir haben ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Facebook damals. Da war ja nichts.
Ja. Nee, das stimmt. Es ist insofern schon viel unfreier vielleicht auch so ein bisschen.
Ich habe das Gefühl, du musst heute mehr Zahlen vorlegen. Mhm. Weißt du, wie viele Follower hast du bei XY?
Ja.
Wie viele Platten hast du jetzt verkauft? Und früher war es halt, wir sind aufgetreten und das war dann.
Ja. Mhm. Und es hat funktioniert oder nicht?
Ja.
Oh Mann.
Ich habe auch so einen Moment in Berlin, wie du den hattest mit deinem ersten Auftritt. Und zwar bin ich mit 17 ins Quasimodo gelaufen.
Kennt ihr das Quasimodo? Natürlich, kenne ich noch.
Und da war auch Jam-Session, ich glaube, weiß nicht, Montagabend oder so. Und das waren ja richtig so Musiker, weißt du, ein Vibraphonist,
Joycelyn
Bassist,
Smith war die letzte, die ich da gesehen habe.
Und
toll,
da waren halt richtig gute Musiker auch. Und dann ging es auch so reihum, also es war irgendein Konzert und danach Jam-Session. Und dann so, okay, und was macht wer so? Ja, ich spiel Querflöte und ich ja Saxophon. Und was machst du so? Und ich so, ja, ich rappe so. Und dann war ich da mit 17 im Quasimodo und hab da auch so gerappt und dachte auch, ey, das geht von hier direkt nach D&D-Studio.
Die sagen
nach
gleich,
New York.
Hör auf, stopp, gleich für einen Vertrag hier. Und da, die Limousine ist draußen schon, über Nacht ist schon im Hotel heute.
Da kam niemand, leider. Aber das Coole ist, es gibt es nicht auf YouTube. Weil das ist auch so ein Ding, weil du vorher gesagt hast, so.
Das freut mich auch sehr, dass die ganze Scheiße von vorher nicht verfügbar ist.
Ja, ich glaube, das ist gut. Also
aber
das ist
halt auch
das eigene Gefühl gut.
Das ist der Druck dann auch für junge Leute. Ja. Dass du, ich meine, ich mache irgendwo einen Auftritt, das filmt einer mit, dann ist das bei YouTube, das kriegst du dann nicht mehr raus.
Ja, kannst wenig
also
Fehler machen.
Der Druck vorzuweisen, Erfolge vorzuweisen, ist größer. Also bei mir war klar, der Erfolg hätte sich im ersten Jahr einstellen können, aber auch erst nach 10 Jahren.
Ja.
Ich habe keine Deadline gehabt. Auf mich hat keiner gewartet. Für mich war immer nur klar, du musst besser werden. Also wenn du Leute erreichen möchtest in einer Stadt wie Berlin, wo es an jeder Ecke irgendwie damals irgendwas gab, was geil war, musst du halt weitermachen. Heute, glaube ich, muss es ein bisschen schneller gehen.
Ja, auf jeden Fall. Na, es ist vor allem, du kannst dich halt nicht so unterm Radar ausprobieren, sondern es ist relativ schnell sichtbar. Und ich glaube, das ist für uns alle gut gewesen, dass diese Peinlichkeiten uns erspart geblieben sind.
Ja, das ist auch das Gemeine. Du musst ja auch irgendwie sichtbar werden, egal an welchem Punkt du bist in der Entwicklung deiner Karriere, weil dann deine Plattenfirma oder wer auch immer mit dir arbeitet, erstmal zahlen sie. Dann hast du Follower. Das ist ja sozusagen auch in die Richtung der Industrie erst dann attraktiv,
die gucken
wenn
dich
du
gar
ein
nicht
bestimmtes
an.
Kontingent an Followerschaft hast, damit sie sich bewegen.
Das ist eine Demo bei Mann von früher.
Ja.
Also wenn du diese 100.000 Follower jetzt nicht hast, dann seh zu, dass du die kriegst und dann kriegst du einen Vertrag. Also ist genau der gleiche.
Aber es ist trotzdem auch, wie du sagst, dass irgendwie dadurch, dass man einfach was macht und hochstellen kann, das gab es ja, weißt du, früher musstest du immer an irgendjemand vorbei, der so ein Gatekeeper war oder so, ne, der erstmal dir sagen musste, ob das gut genug ist oder nicht. Und das ist natürlich total befreiend, dass es nicht gibt.
Von dem man auch nicht wusste, ob der jetzt den Geschmack hat.
Genau.
Also und ob hast du jetzt den Geschmack meiner Leute, die ich bespielen möchte?
Genau, oder verstehst du überhaupt das Neue so? Du weißt, dass das Alte funktioniert, aber ich glaube, vieles Neues entsteht gerade auch, weil es erstmal draußen ist und dann seine Zuhörer und Zuhörerinnen findet. Und ja, also es ist zweischneidig auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch, dass es so viel gibt, ist es natürlich auch viel schwerer, so dann durchzustechen. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall in der Musik merke, ist dadurch, dass du wirklich nichts mehr brauchst. Früher musstest du ins Studio, musstest du jeden kennen.
Teuer, ne?
Es war super teuer.
Für Musiker und du brauchst, zu sagen, leg mal ein Studio an, ist ja, hättest du dir gar nicht leisten können.
Genau. Und das war wirklich auch so, dass man total Glück haben musste, dass Leute darauf aufmerksam werden, auf dich und dir das auch zutrauen, dass du dass du in diese Räume darfst. Und jetzt ist es so.
Ja, vor allem dann da zu spielen, wenn du weißt, das kostet jetzt richtig Kohle. Ja. Und wenn ich hier den Ton jetzt falsch spiele, dann ist alles vorbei. Also der Druck, den willst du ja auch nicht auf der Platte hören.
Nee, willst du nicht.
Weißt du?
Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, hat sich verbessert. Du kannst wirklich mit einem billigen Mikro und einem Programm kannst du super Sachen machen und bist nicht so angewiesen auf irgendwie das Wohlwollen von anderen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt 18 wären, die würden dann auch durchstarten. Weißt du? Jede Zeit ist irgendwie Kacke für Menschen, die frisch anfangen, glaube ich.
Mhm. Ist jetzt nicht einfach besser oder schlechter. Immer andere Herausforderungen auf jeden Fall.
Hätten schon die Künstler vor uns, die Generation vor uns auch gesagt, ja, bei uns war damals viel schlimmer als bei euch. Ihr hattet doch die scheinbar.
Ihr hattet doch
MTV
und Viva.
Du hättest doch spielen können. Ja. Weißt du?
Alles,
ihr hattet doch alles. Beschwert euch nicht.
Ja. Ist so.
Nee, wir beschweren uns auch nicht, kann ich sagen.
Nee, gerade nur, weil viele ja immer sagen, die Jugend von heute und so, da denke ich, nee, das ist immer beschissen. Jung zu sein, irgendwas umzusetzen, von wo du niemanden hast, der an dich glaubt, das ist immer beschissen. Mhm. Ja, das ist auch in 200 Jahren noch, glaube ich, kacke.
Wahrscheinlich.
Ja, du musst halt einfach
dieses
den Biss haben.
Ja,
das ist halt irgendwie, hast du es oder nicht. Und da muss man irgendwie bereit sein, auch dieses Risiko. Also du musst risikobereit schon sein, glaube ich, wenn du dich für Kunst interessierst. Da musst du irgendwie die Zähne zusammenbeißen können.
Ja.
Und irgendwie dazu in der Lage sein, zu warten. 10 Jahre, 5 Jahre, 1 Jahr, das
weiß
man nicht.
Bei mir 10 Jahre gedauert. Zehn Jahre, ne? Richtig scheiße.
Aber guck mal. Wow.
Und das war immer, ich habe viel in so in WGs gewohnt, da war 2 Medizinstudenten da drin und die haben dann Medizin studiert. Der eine hat gesagt, ich ziehe wieder zurück nach Göttingen, ich komme hier nicht zum Lernen und so. Ne? Und dann dachte ich immer so, oh, der ist bald mit dem Medizinstudium fertig, dann ist der Arzt und ich hocke hier immer noch. Ich habe heute Abend einen Auftritt vor 4 Leuten und dann dachte ich, die werden mich alle überholen. Ich werde in 60 Jahren hier nur in dieser WG sitzen irgendwie und davon reden. Naja, irgendwann kommt der Durchbruch. Ja. Und jetzt denke ich so, also da, wo die Kollegen, die Freunde, Freundinnen studiert haben, das waren halt meine 10 Jahre. Mhm. Das war mein Studium.
Ja. So. Ja. Das Studium des Lebens.
Und jetzt bin ich Mediziner.
In deinem Ding, also
In meiner Welt. In meiner Welt habe ich jetzt ein 1er-Abi.
Hast du auf jeden Fall.
Ja, schön. Okay, das war's schon.
Schön, war schön mit dir.
Ja?
Fand ich.
Schöner als bei Teddy?
Schöner als bei Teddy.
Ganz,
ja, Teddy war Musik. Ganz anders. Wenn du die Gitarre noch auspackst, dann.
Mit Teddy haben wir ja jetzt nicht so ein langes Gespräch führen dürfen.
Siehst du? Ich nehme mir Zeit für meine Gäste.
Das ist schön.
Nee, guckt euch das an, auf jeden Fall bei Amazon Teddy.
Mhm.
Teddy die Live Show.
Ja, unbedingt.
Sehr
ja,
geil.
Unbedingt.
Grüß an Teddy, ich liebe dich.
Ich dich auch.
Jetzt geht's gleich weiter bei Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music, wo wir gleich nochmal sprechen.
Mhm. Ja.
Habt ihr den Deluxe-Teil schon mal gehört?
Nee, eben nicht, weil der ist ja hinter einer Paywall.
Ja.
Ja, die habe ich noch nicht gepaid.
Ihr könnt ja ein Probeabo machen.
Ja.
Das hören und dann wieder abmelden.
Ist das so? Ich denke, da kommt man nie raus aus diesem Probe, weil man vergisst das dann.
Musst du gleich. Ich mache das immer auch bei Apps so. Du musst gleich in den App Store rein wieder gehen und dann schon auf Kündigen drücken.
Ich habe das Gefühl, ich
mache
immer
Abos. Wir sind so schlecht
Abos,
mit so Sachen. Ja, ja. Ich glaube, ich bezahle so viel Sachen.
Nee, ich habe das mal bei Join gemacht hier, bei ProSieben auch. Da habe ich mir
warum?
Dann,
wegen
Jerks.
Jerks.
Da habe ich mir dann also 4 Wochen frei Dann habe ich mir in den 4 Wochen alle 5 Staffeln Jerks an den Kopf und habe gekündigt wieder.
Echt? Und dann hast du so einen Alarm eingestellt?
Bitte?
Einen Alarm eingestellt am Tag 30?
Nee, wenn du jetzt was abonnierst,
kannst du es gleich kündigen.
Eine Sekunde später kündigst, dann dauert das halt 4 Wochen. Kannst du trotzdem nutzen und dann wird automatisch gekündigt.
Ja, ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Okay, wir sprechen mal, oder? Drüber.
Macht's bei Join, aber nicht bei Amazon. So, jetzt haben wir schön die Kobi kriegt. Der Schleimer. So, Joy Delaney und Max Herre.
Ja, Dina Lani.
Dina Lani? Ja. Was hab ich gesagt?
Dina Lani.
Ey, Dina Lani.
Dina Lani.
Boah.
Also,
darf okay. Ich
warte mal. Ja, hier, Joy.
Bis gleich. Schön, dass ihr da wart. Genau, jetzt tschüss. Nach 3 Stunden nehmt euch doch was zu trinken. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Dir gefällt Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer, Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kubel. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.